Manfred Lütz. Neue Irre. Wir behandeln die Falschen. Eine heitere Seelenkunde. Du Psycho. Du benimmst dich total schizophren. Sei nicht so paranoid. Dass viele Menschen psychologische Erkrankungen als Schimpfwörter verwenden, ist nicht nur respektlos und dumm, sondern zeigt auch, wie wenig wir über psychische Probleme wissen. Um das zu ändern, hat Manfred Lütz das Buch Neue Irre geschrieben. Eine aktualisierte und ergänzte Neuauflage seines Klassikers Irre aus dem Jahr 2009. Darin spannt er einen weiten inhaltlichen Bogen, ebenso wie wir in unseren Blinks dazu. Zunächst einmal sehen wir uns an, was überhaupt als normal gilt und warum gesunde Menschen häufig viel schlimmer sind als solche mit psychologischen Diagnosen. Anschließend beschäftigen wir uns mit der Frage, wer wie behandelt wird. Was sind Diagnosen? Welche Therapieformen gibt es? Den Abschluss der Blinks bildet dann ein Überblick über die häufigsten psychologischen Erkrankungen. Wir hoffen, dass du durch diese Blinks erkennst, dass Menschen mit psychologischen Erkrankungen nicht vor allem krank sind, sondern vor allem Menschen. Mit all ihren Stärken und Schwächen, Gefühlen und Ideen. Blink Nummer 1. Wir sind umgeben von normalen Wahnsinnigen und wahnsinnig Normalen. Lass uns mit einem Quiz starten. Herr X hatte einen Streit mit seinem Onkel. Daraufhin war er so wütend, dass er besagten Onkel samt 5 von dessen Freunden in einen Käfig mit 120 ausgehungerten Hunden sperrte, wo die Gefangenen bei lebendigem Leib aufgefressen wurden. Vor Gericht plädierte Herr X aufgrund einer psychologischen Erkrankung auf Schuldunfähigkeit. Um welche Erkrankung handelt es sich wohl? A. Paranoia, B. Schizophrenie oder C. Drogenabhängigkeit? Die Antwort lautet: keine davon. Herr X wurde nie angeklagt und ist auch nicht krank. Unser geheimnisvoller Patient heißt Kim Jong-un, seines Zeichens Staatsoberhaupt Nordkoreas. Und er kann machen, was er will. Sein Verhalten mag uns zwar krank erscheinen, doch offiziell krank ist nur, wer auf der Suche nach Hilfe von einem Mediziner eine Diagnose erhält. Auch US-Präsident Donald Trump ist verhaltensauffällig. Zum Beispiel ist er ein notorischer Lügner. Doch auch er wird wohl nicht behandelt werden. Ergo gilt er nicht als krank, sondern einfach nur als ein unmoralischer Machtmensch. In der Unterhaltungsindustrie wimmelt es ebenfalls von bemerkenswerten Gestalten. Wenn du zum Beispiel Heidi Klum, Dieter Bohlen oder Daniela Katzenberger mal ganz nüchtern betrachtest, zeigen sie allesamt Verhaltensweisen, die an Wahnsinn denken lassen. Wenn wir Politiker und Promis aus dieser Perspektive ansehen, wird schnell klar, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben. Viele Wahnsinnige bekommen bei uns keine Therapie, sondern ernten höchstens ein Kopfschütteln und allzu oft sogar Applaus. Neben diesen normalen Wahnsinnigen gibt es außerdem viele wahnsinnig Normale. Dabei hängt das, was wir als normal empfinden, zu großen Teilen von unserem Milieu und unserer Sozialisation ab. Die einen fühlen sich wohl, wenn ein großes Hirschgeweih über dem Kamin prangt, die anderen stehen eher auf Pop-Art über dem Designersofa. Nur in einem sind sich scheinbar alle einig. Auf die jeweils anderen schauen wir gerne herab. Wie jetzt? Sich jedes Wochenende im Stadion betrinken und rumgrüllen? Wie krank! Das ist doch nicht normal! Für manche eben doch. Wie wär's also mit etwas mehr Toleranz? Die vermeintlich Normalen machen uns heute viel mehr Probleme als die psychisch Kranken. Letztere sind meistens nämlich sehr nett und clever. Und überhaupt, ob jemand als krank wahrgenommen wird, hängt immer von seiner Umgebung ab. Blink Nummer 2. Ob jemand als psychisch krank gilt, hängt von der Gesellschaft ab, in der er lebt. Wenn du ein wenig über das Christentum weißt, kennst du vermutlich den heiligen Franz von Assisi. Seine Geschichte wird im Religionsunterricht gerne erzählt, weil dieser fromme und bescheidene Mann nämlich mit Vögeln sprach und ihnen von der Botschaft Gottes erzählte. Heute würde er vermutlich in psychiatrischer Behandlung landen, denn alles deutet darauf hin, dass der gute Mann an einer handfesten Schizophrenie litt. Er hörte zum Beispiel Stimmen, die ihm Befehle erteilten. Angeblich sagte ihm Jesus, dass er eine bestimmte Kapelle wieder aufbauen sollte. Solche akustischen Halluzinationen imperativen Charakters treten bei einer Schizophrenie häufig auf. Und wie gesagt, er predigte zu Vögeln. Auch dafür würde er heute im besten Fall schiefe Blicke ernten. Stell dir vor, ein abgerissener Mann würde heute einfach so eine Kapelle renovieren, die ihm gar nicht gehört. Vielleicht würde ein Passant stehen bleiben und ihn fragen, was er da tut. Und wenn dann die Antwort käme, ach, das hat mir Jesus befohlen, wäre seine nächste Station vermutlich das lokale Krankenhaus. Im 13. Jahrhundert, in dem Franziskus lebte, sahen die Reaktionen anders aus. Die Menschen bewunderten seine Frömmigkeit und seinen Eifer. Er versammelte zahlreiche Anhänger um sich, die ihn mit Mahlzeiten und Baumaterial versorgten. Franz von Assisi war und ist bis heute eine Inspiration und Bereicherung für viele. Und das nicht obwohl, sondern weil er eine psychologische Erkrankung hatte. Und wer weiß schon, ob Buddha, Kaiser Konstantin oder Luther heutzutage eher Follower oder Psychopharmaka sammeln würden. Bevor die moderne Medizin und Psychiatrie entstanden, waren Menschen mit psychologischen Problemen besser in die Gesellschaft integriert. Sie waren für die anderen nicht nur eine Belastung, sondern auch eine Bereicherung, denn sie machten die Welt fantasievoller, bunter und aufregender. Viele von denen, die früher gut integriert in ihren Familien gelebt haben, würden heute mit Medikamenten ruhiggestellt oder in psychiatrischen Kliniken von der Öffentlichkeit ferngehalten werden. Blink Nummer 3. Diagnosen sind Erkenntnisse, aber keine Wahrheiten. Wer krank ist, bestimmt also die Gesellschaft. Und was heißt das für die Gegenwart und unseren Kulturkreis? Offiziell krank sind alle, die eine ordentliche Diagnose von einem Mediziner bekommen haben, oder? Tja, ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Eine Diagnose ist nämlich keine absolute Wahrheit, sondern eine zielgerichtete Erkenntnis. Das bedeutet, die Diagnose bestimmt nicht, was genau der Betroffene hat oder wie er sich fühlt, sondern sie dient nur dazu, eine passende Therapie für sein Leiden zu finden. Und hier sind wir bei einem zentralen Stichwort gelandet, dem Leiden. Denn therapiert werden nur diejenigen, die unter ihrer Störung leiden. Vielleicht denkst du jetzt an Pippi Langstrumpf, die fröhlich in einen Kosmetiksalon marschiert, um zu verkünden, dass sie nicht an Sommersprossen leidet. Daraufhin entgegnet die Verkäuferin entsetzt: "Ach, aber Kind, du hast doch das ganze Gesicht voll damit." Und Pippi erwidert fröhlich: "Ja, aber ich leide nicht darunter." Kehren wir noch einmal zu Franz von Assisi zurück. Heute wäre Schizophrenie für ihn eine zielgerichtete Diagnose. Er könnte vermutlich mit Medikamenten und einer Psychotherapie so behandelt werden, dass die akustischen Halluzinationen aufhören würden und er wieder ein halbwegs normales Leben in Freiheit führen könnte. Aber zu seiner Zeit war das nicht notwendig. Denn Franz litt nicht an den Stimmen, die er hörte. Aus diesem Grund wäre auch die Diagnose Schizophrenie damals nicht richtig gewesen. Denn er war nicht krank. Eine Krankheit ist nur, was dem Betroffenen Leid bereitet. Ähnlich wie vor Gericht gilt auch in der Psychiatrie: im Zweifel für den Angeklagten. Das bedeutet, wer nicht leidet, ist im Zweifel psychisch gesund. Diesen Grundsatz müssen wir achten, sonst landen wir irgendwann in einer Diktatur der Normalos, in der jeder, der nicht langweilig genug ist, mit Medikamenten ruhiggestellt oder sogar weggesperrt wird. Deswegen sollten einige selbsternannte Psychoexperten auch damit aufhören, Diagnosen zu stellen, um die der Betroffene nicht gebeten hat. Du meinst, Trump sei ein Narzisst? Vermutlich. Aber nur weil du es sagst, ist es noch lange keine gültige Diagnose. So funktionieren Diagnosen nicht. Und sie sind auch nicht dazu gedacht, anderen Menschen aus der Ferne einen Stempel aufzudrücken. Blink Nummer 4. Es gibt mitunter mehrere gleichermaßen gültige Erklärungen für psychologische Erkrankungen. Eine Diagnose ist dann richtig, wenn sie hilfreich ist. Gleiches gilt für die Erklärungsversuche für psychische Krankheiten. Ob eine Perspektive richtig ist, hängt allein davon ab, ob sie zum Behandlungserfolg beiträgt. Es gibt zum Beispiel die organische Perspektive. Ihre Verfechter gehen davon aus, dass unsere Psyche im Gehirn sitzt und dass jedes psychologische Problem sich auf ein organisches zurückführen lässt. Zum Beispiel auf eine Verletzung oder ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn. Diese Sichtweise führt dann in der Regel dazu, dass die Betroffenen chirurgisch oder mit Medikamenten behandelt werden. Und meistens funktioniert das auch ganz gut. Manchmal, etwa im Fall eines Hirntumors oder einer Hirnblutung ist die organische sogar die einzig hilfreiche Perspektive. Eine andere Perspektive stellt die Lebensgeschichte des Patienten in den Mittelpunkt. Im Prinzip lässt sich jedes psychologische Problem, ja sogar jede Charaktereigenschaft, auch mit verschiedenen Ereignissen im Leben der Betroffenen begründen. Sie hat Depressionen? Das liegt vermutlich an ihrer Scheidung vor 2 Jahren. Er ist sehr schüchtern und zurückgezogen? Das kommt daher, dass er so dominante Eltern hat. Oder man betrachtet Erkrankungen aus der biologischen Perspektive. Oh, sie leiden unter Schizophrenie. Tja, das haben sie vermutlich geerbt. Da kann man nichts machen. Es gibt allerdings auch die entgegengesetzte Perspektive des freien Willens, wonach jeder, der krank ist, durch seine eigenen Entscheidungen dazu beigetragen hat. All diese Erklärungen haben eines gemeinsam. Sie können weder eindeutig widerlegt noch erwiesen werden. Zudem geht man heute davon aus, dass bei der Entstehung der meisten psychischen Erkrankungen mehrere Faktoren zusammenkommen. Daher beurteilen wir die jeweilige Perspektive danach, wie nützlich sie für die Heilung der betroffenen Person im konkreten Fall ist. Gute, moderne Psychotherapeuten wissen das und wenden bei unterschiedlichen Betroffenen auch unterschiedliche Perspektiven an. Wenn zum Beispiel ein Mensch mit Depressionen in die Behandlung kommt, ist die Perspektive des freien Willens fehl am Platz. Denn nach dieser Sichtweise wäre der Patient ja gewissermaßen selbst schuld an seiner Erkrankung. Und Schuldgefühle können Depressive gar nicht gebrauchen. Die organische oder lebensgeschichtliche Perspektive sind hier sinnvoller. Sie haben ein Ungleichgewicht in der Gehirnchemie, das wir mit Medikamenten behandeln können. Außerdem haben verschiedene Erlebnisse sie in diese Lage gebracht, aber wir werden ihnen beibringen, wie sie damit besser umgehen. Link Nummer 5. Welche Therapieform die beste ist, hängt vom Betroffenen und seiner Erkrankung ab. Die dritte große Variable bei der Behandlung von psychologischen Erkrankungen ist die jeweilige Therapieform. Über Diagnose und Perspektive entscheidet die behandelnde Psychiaterin. Doch bei der Wahl der Therapieform hat der Betroffene ein Wörtchen mitzureden. Denn je mehr er von der Wirksamkeit einer Therapieform überzeugt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Behandlung erfolgreich verläuft. Depressionen können zum Beispiel gut mit einer Psychoanalyse behandelt werden. Es sei denn, die Betroffene hat eine starke Abneigung gegen diese Therapieform. Denn in diesem Fall könnte sie Jahre auf der Couch verbringen, ohne dass sich ihr Zustand wesentlich verbessert. Die Psychiatrie ist jene medizinische Fachrichtung, die sich mit psychologischen Erkrankungen befasst. Ihre Anfänge liegen ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Seitdem hat sich eine Vielzahl unterschiedlicher Therapieformen herausgebildet, die alle erwiesenermaßen funktionieren. Die beiden bekanntesten Formen sind heute die Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie. Die Psychoanalyse wurde von Sigmund Freud begründet und zählt zu den tiefen psychologischen Therapieformen, da sie möglichst tief ins Seelenleben des Betroffenen vordringt, teilweise sogar bis ins Unterbewusstsein. Psychologische Probleme führen Psychoanalytiker auf Erfahrungen in der frühen Kindheit zurück. Auch die Träume der Betroffenen spielen bei der Analyse eine große Rolle. Die Therapeutin hält sich in den Gesprächen zurück. Sie nimmt eine freundliche bis neutrale Haltung ein und regt die Patientin an, über sich selbst zu reflektieren, um die möglichst beste Lösung für ihr Problem zu finden. Ganz anders sieht die Behandlung bei einer Verhaltenstherapie aus. Frühkindliche Erfahrungen sind den Verhaltenstherapeuten weitgehend Schnuppe. Stattdessen fokussieren sie sich darauf, wie die Hilfesuchenden ihr psychisches Problem in konkreten Situationen durch eine Verhaltensänderung besser managen. Du hast Höhenangst? Die Verhaltenstherapeutin findet einen konkreten, aktiven Weg, wie du sie loswirst. Auf dem Berliner Fernsehturm sieht man regelmäßig solche Paare. Einer der beiden macht einen zuversichtlichen, positiven Eindruck, der andere weint, zittert oder klammert sich an seine Begleitung. Ein Verhaltenstherapeut mit seinem Klienten. Es gibt noch viele andere Therapieformen, von denen keine richtig oder falsch ist. Und welche Krankheiten werden damit therapiert? Sehen wir uns in den folgenden Blinks einige von ihnen an. Blink Nummer 6. Bei einer Suchttherapie ist der Entzug nur der erste Schritt. Bei einer Visite fragte ein Chefarzt einen Patienten, ob dieser denn wisse, wo er sich befindet. Der Patient sah sich unsicher um und meinte fragend, In einer Bäckerei? Der Chefarzt wunderte sich und meinte, ach so, und wer bin ich dann? Der Patient freute sich, dass er ihm helfen konnte und erwiderte strahlend, na, der Bäcker natürlich. Was schätzt du, welche Krankheit hatte dieser Patient? Darauf kommt sicher nicht jeder. Er war alkoholabhängig. Der Patient machte gerade einen Entzug und befand sich im Delirium. Das äußert sich manchmal darin, dass die Patienten die berühmten weißen Mäuse sehen oder aber auch in einer vollkommen grotesken Fehleinschätzung der Situation. Die Behandlung von jemandem, der an einer Sucht erkrankt ist, funktioniert nur, wenn der Betroffene von sich aus von dem Suchtmittel loskommen möchte. Bis dahin ist es allerdings häufig ein langer Weg, denn viele Süchtige verleugnen ihre Krankheit nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst. Das ist kein Lügen, es ist einfach eine anders wahrgenommene Realität. Der Autor fragt Menschen, bei denen er den Verdacht auf Alkoholismus hat, in der Regel erst einmal nach den 3 F. Firma, Frau, Führerschein. Sind Sie in der Firma schon einmal abgemahnt worden? Wegen Alkohol? Hat Ihre Frau schon einmal gedroht, Sie zu verlassen? Zufällig auch wegen Ihres Alkoholkonsums? Und haben Sie schon mal Ihren Führerschein verloren? Durch diese Fragen wird den Betroffenen manchmal klar, dass sie ein Problem haben. Und einige von ihnen erklären sich daraufhin zu einer Behandlung bereit. Die eigentliche Kunst besteht jedoch nicht darin, mit dem Alkohol aufzuhören. So ein körperlicher Entzug ist zwar hart, aber zeitlich relativ schnell abgeschlossen. Die Frage ist, was der Betroffene dann macht, anstatt zu trinken. Wer in eine Sucht gerät, hat dafür meistens einen guten Grund. Die Person fühlt sich zum Beispiel ungeliebt oder hat berufliche Probleme. Wenn dieser Mensch dann aufhört zu trinken, sind die beruflichen Probleme ja nicht plötzlich weg und der Traumpartner klingelt auch nicht auf einmal an der Tür. Eine erfolgreiche Therapie besteht daher darin, gemeinsam mit dem Betroffenen alternative Strategien zu finden, um mit diesen Frustrationen umzugehen. Blink Nummer 7. Schizophrenie kann häufig mit einer Kombination aus Psychotherapie und Medikamenten geheilt werden. Stell dir vor, du lässt morgens beim Zähneputzen deine Zahnbürste ins Waschbecken fallen. An 3 Tagen hintereinander. Wenn du gesund bist, wirst du dir vielleicht denken, oha, vielleicht mal früher ins Bett gehen. Oder du lässt dich von einem Arzt durchchecken, ob alles in Ordnung ist. Bei manchen Menschen verlaufen die Gedankengänge allerdings vollkommen anders. Sie denken dann zum Beispiel, das kann doch kein Zufall sein, dass mir das 3-mal hintereinander passiert. Oh, jemand versucht mir ein Zeichen zu schicken. Vielleicht wird nachts mein Körper bestrahlt, sodass meine Hände morgens keine Kraft haben. Aber wer steckt dahinter? Und warum zeigen sie sich nicht? Herzlich willkommen in der Welt eines Menschen mit Schizophrenie. Sie fühlen sich ständig beobachtet und haben das Gefühl, niemandem vertrauen zu können. Außerdem hören sie häufig Stimmen. Aus dieser unerträglichen Situation heraus entwickelt sich dann ein Wahn, der die vermeintlichen Merkwürdigkeiten erklärt. Eine Patientin war zum Beispiel überzeugt, dass sie der Prophet Elias sei. Wenn ein Betroffener eine psychotische Phase durchlebt, können seine Gedankengänge völlig ausfransen und unzusammenhängend werden. Das klingt dann zum Beispiel so. Ich muss 3x400 Gramm Mehl kaufen, damit die Politiker morgen Regen verursachen. Einer von 100 Menschen ist irgendwann einmal im Leben schizophren. Das bedeutet aber keineswegs Psychiatrie lebenslänglich. Mit Medikamenten und einer begleitenden Psychotherapie ist Schizophrenie häufig gut behandelbar. Die Betroffenen wundern sich dann selbst im Nachhinein, wie sie so einen Quatsch glauben konnten. Ein Drittel der Menschen mit Schizophrenie werden wieder vollkommen gesund. Da Menschen mit dieser Diagnose häufig sehr empfindsam sind, lernen sie während der Therapie, ihrem Leben eine klare Struktur zu geben. Auch Medikamente spielen eine Rolle. Am besten ist es, wenn der Betroffene lernt, seine Medikamente selbst nach Bedarf zu dosieren. So bekommt er das Gefühl, dass er selbst seine Krankheiten managt und nicht hilflos ausgeliefert ist. Das Wort Schizophren verwenden übrigens viele Menschen falsch. Sie verwenden es als Metapher dafür, dass ein Verhalten widersprüchlich oder unsinnig ist. Menschen, die an Schizophrenie leiden, verhalten sich allerdings überhaupt nicht widersprüchlich. Ihre Wahnvorstellungen sind in sich konsistente, logische Gebilde. Nur die Grundannahmen stimmen eben nicht. Blink Nummer 8. Eine Depression ist kein bloßes Stimmungstief. Vermutlich kennst du selbst jemanden, der schon einmal an einer Depression litt oder gerade leidet. Schließlich erwischt diese Krankheit zwischen 3 und 4% der Deutschen wenigstens einmal in ihrem Leben. Und wir müssen es ganz deutlich sagen: Mit vorübergehender, normaler Traurigkeit hat eine Depression wenig gemein. Ein Problem bei der Depression ist, dass sie häufig den Betroffenen selbst angekreidet wird. Ach, stell dich doch nicht so an. Selbst schuld, dass es dir schlecht geht, wenn du dich immer nur zu Hause verkriechst. Solche Argumente sind mehr als unfair, denn niemand ist selbst schuld an seiner Depression. Es gibt zahlreiche Faktoren, die eine Rolle dabei spielen, ob jemand eine Depression entwickelt. Chemische Prozesse im Gehirn, traumatische Erlebnisse, teilweise sind Depressionen auch vererbbar. Bei der Therapie ist es entscheidend, die Betroffenen von ihren Schuldgefühlen zu entlasten. Daher ist es sinnvoll, die organische Perspektive zur Erklärung der Krankheit heranzuziehen. Ein depressiver Mensch ist nicht unnütz oder faul, sondern er leidet schlicht unter einer Stoffwechselstörung im Gehirn. Mit Hilfe von Medikamenten kann dieses Ungleichgewicht behandelt werden. Unterstützend ist eine Psychotherapie hilfreich. Es gibt allerdings eine besonders gefährliche Phase während der Therapie. Wenn die Medikamente schon beginnen zu wirken und die Betroffene wieder etwas mehr Energie hat, aber ihre Stimmung noch am Boden ist. In diesem Stadium steigt das Risiko für einen Suizid dramatisch an. In so einem Fall kann es passieren, dass die Person zu ihrer eigenen Sicherheit zwangsweise in eine Klinik eingewiesen wird. Hier gilt es, sorgfältig abzuwägen. Schließlich dürfen Menschen nicht einfach so weggesperrt werden. Daher muss zunächst der behandelnde Arzt ein entsprechendes Gutachten erstellen. Die Ordnungsbehörde führt dann gegebenenfalls die Einweisung durch. Und innerhalb von 24 Stunden muss ein Richter darüber entscheiden, ob der Freiheitsentzug rechtmäßig ist. Es handelt sich um eine extreme Maßnahme, doch im Nachhinein sind die Betroffenen und deren Angehörige meist dankbar dafür. Ganz besonders dann, wenn ein Suizid verhindert werden konnte. So viel zu unserem kurzen Überblick. Natürlich gibt es noch etliche andere weit verbreitete Erkrankungen, zum Beispiel Demenz oder Angststörungen. Was sie alle gemein haben, Menschen mit diesen Erkrankungen verdienen unseren Respekt. Sie sind nicht nur Personen mit Problemen, sondern machen unsere Welt reicher, bunter und menschlicher. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass das, was als psychische Erkrankung gilt und was nicht, immer auch von der Gesellschaft abhängt, in der die Betroffenen leben. Zudem haben Menschen mit psychischen Auffälligkeiten häufig auch besonders hervorstehende positive Eigenschaften. Manche sind zum Beispiel außergewöhnlich sympathisch, andere sehr intelligent oder kreativ. Allein schon aus diesen Gründen sollten wir solchen Menschen nicht stigmatisieren, sondern ihnen mit Respekt begegnen. Was du konkret umsetzen kannst, ist, Depressive nicht zur Aktivität zu drängen. Aus Sicht eines Nicht-Depressiven erscheint es logisch. Wenn du dich traurig und schlapp fühlst, raffst du dich halt auf, putzt die Wohnung, machst Sport und danach geht's dir besser. Wenn du so denkst, halte dich mit derlei Ratschlägen bei einem Menschen, dem eine Depression diagnostiziert wurde, bitte zurück. Er hat vielleicht nicht die Kraft, irgendwelche Aktionen einfach mal so anzugehen. Das Einzige, was du mit diesem Druck bewirkst, ist, dass er sich noch schlechter und nutzloser fühlt. Nimm Suizidgedanken ernst. Wenn eine Freundin oder ein Verwandter dir gesteht, dass sie oder er an Selbstmord denkt, wisch das Thema nicht vom Tisch. Frage den Betroffenen, wann ihm diese Gedanken zuletzt gekommen sind und wie er den Suizid durchführen würde. Falls es noch nicht lang her ist und der Betroffene schon einen detaillierten Plan hat, wie er sich selbst das Leben nehmen würde, solltest du ihn nicht mehr alleine lassen. Erkläre ihm, dass du als Laie mit der Situation überfordert bist, und versuche ihn zu überreden, mit dir in ein Krankenhaus zu fahren. Das waren unsere Blinks zu Neue Irre. Wir behandeln die Falschen. Eine heitere Seelenkunde von Manfred Lütz. Tschüss und bis zum nächsten Mal.